Forscherinnen und Forscher schlagen Alarm. Sie zählen immer weniger Spermien im Ejakulat der Männer und sehen die menschliche Fortpflanzung in Gefahr. Haben wir eine Spermienkrise?
Wie es tatsächlich um die männliche Fruchtbarkeit steht, das klären wir mit BR-Journalistin Beate Brehm. Sie hat sich für ihre Arte-Dokumentation in die Welt der Spermiogramme begeben, um rauszufinden, wie ernst die Lage wirklich ist. Hallo Beate.
Hallo, grüß dich.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 28. März.
It looks like to me that there is a decline in reproductive health.
Das ist Shanna Swan.
And that this has been going on for some time.
In New York ist sie Professorin. Sie ist Umwelt- und Reproduktionsepidemiologin, also Spermaforscherin. Sie hat sich seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten damit beschäftigt, was da eigentlich los ist und ob und warum die Spermienzahl in vielen Ländern abnimmt bei den Männern.
They had gone down more than 50% in less than 40 years.
Wenn man zum Thema Sperma und Spermakrise recherchiert, dann kommt man relativ schnell auf Shanna Swan. Und sie gibt da gerne auch zur Auskunft.
So this is a rate of decline of more than 1% per year.
Sie hat sich schon sehr lange damit beschäftigt und sie ist auch schon etwas älter. Sie ist Jahrgang 36, also ist schon in ihren 80ern. Und ich fand es total faszinierend. Sie ist so umtriebig, sie ist so fit, sie ist so lustig auch. Und was man aber auch merkt, das ist ihr schon echt ein Herzensanliegen. Sie hat da eine Mission. Ja, sie hat wirklich eine große, große Sorge, dass das, was da passiert, dieser Rückgang der Spermien, den sie beobachtet, dass der für uns als wirklich als Menschheit zur Gefahr werden könnte.
So that's what has to happen in the future. Continually going down more slowly, approaching zero possibly. That's the worst case, I guess.
Also, sie befürchtet, dass die Menschheit sich nicht mehr fortpflanzen kann, wenn das so weitergeht. Wie kommt sie auf diese Zahlen?
Was sie mir erzählt hat, es gab in den 90ern schon mal eine Studie, wo auch jemand, eine Forscherin herausgefunden hat, Spermienzahl nimmt ab. Da hat sie gesagt, da war ich total skeptisch. Kann das überhaupt sein? Stimmen da überhaupt diese ganzen Parameter? Hat die das wissenschaftlich sauber gemacht? Dann hat sie mal so ein bisschen angefangen nachzurecherchieren und hat gesagt, oh, ich komme auf genau das gleiche Ergebnis. Und dann hat sie weitergemacht. Und dann hat sie sich ein Forscherinnen- und Forscherteam gesucht und hat eben sehr lange Daten gesammelt. Also sie haben nicht selbst Brom genommen, sondern sie haben Daten gesammelt aus Studien, Papers, haben insgesamt 40.000, also zigtausende Spermiogramme analysiert und eben herausgefunden, dass es da seit den 70er, 80er Jahren zu heute im Durchschnitt einen enormen Abfall in der Spermienanzahl gab.
Okay, also das heißt, die haben in dieser Studie mehrere Studien, die es schon gab, genommen und die Werte davon und haben das dann zusammengefasst und miteinander verglichen.
Genau, die haben dann natürlich bestimmte Sachen rausgerechnet, haben Störgrößen rausgerechnet und haben das dann eben zusammengerechnet und verglichen. Also sie sagt, dass die durchschnittliche Anzahl der Spermien pro Milliliter.
Pro Milliliter Sperma.
Pro Milliliter Sperma.
Ja.
Von 99 Millionen im Jahr 1973 auf nur noch 49 Millionen zuletzt zurückgegangen ist. Also das ist ein Abfall von 50-60%.
Also das heißt, man macht das so, man nimmt eine Probe, also Ejakulat, schaut sich das unter dem Mikroskop an und dann zählt man nach, wie viel pro Milliliter da rumschwimmen?
Ja, so in etwa, genau. Das wird auch bis heute so gemacht.
Ja.
Gibt da auch Möglichkeiten, das technisch zu machen, aber das wird dann erstmal verdünnt, weil da sind ja viel zu viele drin. Dann wird das auf so eine Art Raster aufgebracht, also es sind dann so viele kleine Vierecke. Und dann wird im Mikroskop halt pro Viereck, weil dann ist es leichter zu zählen, geschaut, wie viele sind da drin, dann wird das hochgerechnet, der Verdünnungsfaktor rausgerechnet und so weiter. Und dann wird geschaut, ja, wie viel ist da drin.
Nach den Ergebnissen der New Yorker Wissenschaftlerin Shanna Swan waren es also mal 99 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat und mehr als 40 Jahre später nur noch halb so viele. Und Weil sie ja daraus jetzt Schlüsse zieht dafür, ob Menschen sich noch fortpflanzen können, bedeuten mehr Spermien mehr Fruchtbarkeit?
Jein, in einer gewissen Weise schon. Also in einem Samenerguss sind ja zig Millionen Spermien, auch bei jemandem, der eher schlechte Spermaqualität hat. Aber das ist halt so ein Wahrscheinlichkeitsspiel, ne? Die müssen ja ihren Weg da zu der Eizelle irgendwie finden. Und da braucht es einfach schon ein paar, dass das auf natürlichem Wege klappt. Dass dann wirklich einer wirklich ganz vorne ist und rechtzeitig sich den Weg gebahnt hat, um diese Eizelle dann zu befruchten. Deswegen gibt es auch Grenzwerte, die liegen im Moment bei 15 Millionen Spermien pro Milliliter Sperma. Ab da sagt man, hat man eine okay Fruchtbarkeit. Darunter ist eher nicht so gut. Aber man weiß auch, das ist jetzt nicht nach oben hin skalierbar. Weißt du, also ob du dann 60 Millionen hast, ob du 100 Millionen hast, 160 Millionen, das ist dann irgendwann mal egal.
Einfach irgendwann genug.
Es ist dann irgendwann mal einfach genug, es braucht nur eine.
Ja, vielleicht ist es ja ganz gut, dass heute mal zwei Frauen dieses Thema besprechen, mit so ein bisschen Abstand. Denn Fruchtbarkeit, Zeugungsfähigkeit, das hat, glaube ich, bei Männern schon noch was mit Männlichkeit zu tun auch, oder? Also nur um das nochmal zu betonen, weniger Spermien zu haben, das heißt jetzt nicht, dass Mann keinen mehr hochbekommt oder keine Lust mehr hat oder sowas, ne?
Nö, überhaupt nicht. Also das hat erstmal mit der Sexualität nichts zu tun, aber ja, Psychologen berichten schon auch davon, dass das halt schon leiden kann. Also wenn ein Paar Kinderwunsch hat und es stellt sich dann heraus, also erstmal das klappt nicht und vielleicht stellt sich dann auch wirklich heraus, es liegt am Mann, haben mir Psychologen schon gesagt, dass das schon einfach auch auf die Lust sich zurückwirken kann, dass da die Entspannung dann fehlt. Dass man dann vielleicht auch mit sich selbst nicht mehr so im Reinen ist. Ist bei Frauen bestimmt auch so, aber bei Männern eben auch.
Okay. Dann versuchen wir jetzt mal, die Ursachen dafür rauszufinden. Es gibt ja so Faktoren, die immer wieder mal genannt werden, wenn es um schlechtere Spermienqualität geht. Lass uns die mal nacheinander checken. Wo es ja dick draufgedruckt ist, dass das schlecht für die Spermien ist, ist auf Zigarettenschachteln. Rauchen und Alkohol, wie viel Einfluss hat das auf die Spermienzahl bei Männern?
Es hat auf jeden Fall einen Einfluss. Also gerade beim Rauchen ist es ziemlich gut erforscht, dass Rauchen zu einem schlechteren Spermiogramm führt. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist einfach so. Und ein bisschen schwieriger wird es dann schon beim Alkohol. Es ist auch so, wenn man diese ganzen Sachen googelt, Alkohol, Spermienqualität, Essen, Spermienqualität. Du wirst immer Studien finden, die eine sagen es in die Richtung, die anderen in die. Das liegt einfach daran, dass es wahnsinnig schwierig ist, natürlich immer einzelne Faktoren im Lebensstil zu isolieren. Ja,
das ist ja bei vielen Sachen so mit unserem Lebenswandel, wenn wir den untersuchen wollen. Ne? Es fällt unglaublich schwer, das zu isolieren. Jemand, der jetzt viel Kaffee trinkt, viel Alkohol, viel raucht, kann gleichzeitig viel Sport machen, wenig schlafen oder sowas. Ne?
Ganz genau. Also das Spermiogramm ist ein Spiegel der Gesundheit. Rauchen auf jeden Fall schlecht. Alkohol auch nicht so wirklich gut. Und ansonsten großes Übergewicht, wahnsinnig ungesunde Ernährung, auch eigentlich nicht gut.
Das Spermiogramm, das ist ja so ein Fachwort. Kannst du einmal kurz erklären, was das genau ist?
Ein Spermiogramm ist die medizinische Spermaanalyse. Also da wird geschaut, wie viele Spermien sind da drin, leben die alle, sind die beweglich, haben die eine normale Form oder haben die zwei Köpfe oder zwei Schwänze?
Also ein gesunder Lebenswandel spielt schon eine Rolle fürs Individuum, also für den einzelnen Mann und seine Spermien. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, dass das bei so vielen Männern weltweit immer weiter runtergegangen ist in den letzten Jahrzehnten, dann denke ich mir, daran kann es ja eigentlich nicht liegen, oder? Schließlich rauchen und trinken die Menschen ja immer weniger in den letzten Jahrzehnten. Wir leben statistisch immer gesünder. Passt ja eigentlich nicht als These, oder?
Ganz genau. Also das sagt Jenna Swan auch. Da muss irgendwie noch was anderes dazukommen. Ja. Es ist ja dann auch immer wieder viel die Rede vom Thema Stress.
Klar, Stress ist eigentlich überhaupt nicht gesund. Und zumindest bei Frauen habe ich schon mal gehört, dass Studien darauf hinweisen, dass das nicht so gut ist in Sachen Kinderwunsch. Wie ist das bei Männern?
Auch bei Männern gibt es Studien, die darauf hinweisen, dass Stress nicht gut ist für die Fruchtbarkeit. Da muss man aber ein bisschen differenzieren. Also einerseits kann man sehr viel im Labor nachweisen. Also was man zum Beispiel im Labor feststellen kann, wenn man Tierversuche macht, ist, dass wenn man Tiere, Mäuse unter Stress setzt, dann werden natürlich vermehrt Stresshormone ausgeschüttet und das Testosteron geht runter. Testosteron ist wichtig, damit die Spermien gebildet werden, also erstmal nicht so gut. Mhm. Es gibt auch noch einen Zusammenhang, der jetzt auch eher so ein theoretischer, im Labor erforschter Zusammenhang ist. Und zwar sind bei der Spermatogenese, bei der Spermienproduktion, die peritubulären Zellen mit beteiligt. Das sind so Muskelzellen, die quasi in den Kanälen das Sperma so ein bisschen weiter pumpen sozusagen. Mhm. Und die können sich wie so ein Schwamm oder so, so ausdehnen und wieder zusammenziehen und können dann durch diesen Schlauch die Spermien quasi ein bisschen weiter schubsen.
Ach, die befördern die da durch?
Genau, die befördern die da durch.
Ja.
Und diese peritubulären Zellen haben Rezeptoren, die auf Stresshormone reagieren können, hat man im Labor festgestellt und hat festgestellt, dass die ihr Aussehen verändern. Das macht also auch irgendwas mit diesen Zellen. Kann sein, dass das eine Rolle spielt, das wissen wir noch nicht. Die Studien, die es gibt, wo man wirklich schaut, waren Männer unter Stress, wie war das Spermiogramm, die deuten eher darauf hin, dass, ich sag mal, außergewöhnlicher privater Stress, Scheidung, Flucht, Tod eines nahen Angehörigen, mhm, ja, dass die sich wirklich auch aufs Spermiogramm auswirken. Dass aber jetzt, sage ich mal, so Stress auf der Arbeit, mhm, eher keine Auswirkung hat. Ja, wenn der Stress überhand nimmt, wenn vielleicht sogar der Stress auf der Arbeit so dolle wird, dass man kurz vorm Burnout steht, mhm, funktioniert der Rest vom Körper auch nicht mehr richtig gut. Mhm. Unser normales tägliches Stresslevel sollte aber eigentlich keinen Einfluss auf unsere Fruchtbarkeit haben.
Ja, und wenn das also ganz extremer Stress sein muss, um das zu beeinflussen, da denke ich dann auch wieder in Hinblick auf diese allgemeine Entwicklung auf der Welt. Kann das dann der Auslöser sein? Haben wir heute wirklich so viel mehr Stress in diesem Sinne, so viel schlimmere Lebensereignisse als früher?
Ich weiß es nicht. Wir, mhm, haben natürlich mehr Stressbewusstsein. Wir wissen von Burnout, von Bore-out. Wir wissen, dass wir eine Work-Life-Balance brauchen. Aber da ist wirklich die Frage, ob es Menschen in den 80ern und in den 90ern, in den 70er Jahren wirklich so viel weniger Stress hatten. So ein Spermiogramm ist ja auch immer so eine Momentaufnahme. Mhm. Ja, also wenn du einmal nicht so gute Spermienqualität hast, dann heißt das nicht, dass das immer so ist. Kann also auch sein, dass man mal dolle im Stress war, nicht so gute Spermienqualität hat, weil es vielleicht wirklich gerade mal so krass war. Ein paar Wochen später ist alles wieder gut.
Auf der Suche nach der Ursache, was denn Männer immer weniger fruchtbar macht, wäre jetzt dann meine Vermutung, vielleicht ist es ja was anderes, was von außen einwirkt, vielleicht die sogenannten Umweltgifte. Also es gibt ja Stoffe, die wir zu uns nehmen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, Pestizide oder zum Beispiel sogenannte PFAS, das ist eine schwer nachweisbare Chemikalienstoffgruppe. Dazu haben wir bei FKM schon mal eine Folge gemacht, legen wir euch in die Shownotes. Könnten solche Stoffe, die man im Alltag irgendwie aufnimmt, für die Spermienkrise verantwortlich sein?
Das könnte tatsächlich ein Grund dafür sein, genau. Das sind in den letzten Jahren vor allem Weichmacher in den Blick gekommen, sogenannte Phthalate. Mhm. Da hat auch Shanna Swan einige Studien dazu gemacht, wo sie die Auswirkungen eben untersucht hat und hat zum Teil auch gravierende Auswirkungen gefunden.
Mhm. Also Phthalat, das ist jetzt nochmal was genau?
Das sind Weichmacher, die kommen eigentlich überall vor.
So, our homes are full of endocrine disrupting chemicals. If we,
also das hast du in irgendwelchen medizinischen Schläuchen, im Teppich, in Shampooflaschen, in den Kosmetikprodukten.
Personal care products are a big source of phthalates, in particular. Anything with a fragrance. And also, if we buy processed foods like this ketchup here or some tomato sauce.
Man hat Phthalate überall gefunden, in der Muttermilch, im Urin, im Blut, im Staub, in der Luft. Sie sind überall.
Und die landen im Organismus?
Genau, die landen dann in uns. Sie sind wasserlöslich und können deswegen das Plastik sozusagen verlassen und sind dann in der Welt.
Okay, und was haben dann die Studien gezeigt? Was sind da die Resultate?
Wenn eine Frau schwanger ist mit einem männlichen Baby, dann gibt es so ein Zeitfenster, relativ am Anfang von der Schwangerschaft, wo sich ja entwickelt, wir wissen ja, am Anfang sind die Föten gleich und es entwickelt sich dann irgendwann mal entweder ein männliches oder ein weibliches Genital. Mhm. Und wenn in dieser Zeit eine hohe Phthalatkonzentration irgendwie da vorhanden war bei der Mutter, dann hat sie festgestellt, dass sich die Genitalien des geborenen Babys unterscheiden von denen, wie es üblich ist.
The timing of the exposure is absolutely critical. And in that study, we showed that when the mother had higher levels of certain phthalates in her body, then her boys.
Und zwar hat sie festgestellt, dass diese männlichen Babys deutlich kleinere Penisse haben. Und sie hat festgestellt, dass der sogenannte anogenitale Abstand, wunderschönes Wort, dass der anogenitale Abstand, also der Abstand zwischen Popo, zwischen Anus und Genital, kleiner ist.
Aha.
So we did that study. We got college students to come in, let us measure their AGD, let us measure their sperm counts.
Was sie auch herausgefunden hat, ist, dass tatsächlich bei Männern, die einen geringeren anogenitalen Abstand haben, dass die ein deutlich schlechteres Spermiogramm haben.
Ah, ach, das kann man quasi daran ablesen.
Genau, also sie hat eine Studie gemacht,
ja,
wo sie das daran abgelesen hat. Je kleiner dieser Abstand, desto schlechter die Spermienqualität.
And we showed that very nice linear relationship. The longer the AGD, the higher the sperm count.
Also Umweltgifte, zum Beispiel Weichmacher, sind eine heißere Spur. Die könnten ein Grund sein. Und sag mal, hängt eigentlich die Anzahl der Spermien damit zusammen, wie oft man ejakuliert, also Sex hat oder masturbiert?
Ein bisschen schon. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Sex oder Masturbation mit dem Spermiogramm.
Mhm.
Das ist einfach so, also tatsächlich, ein Mann produziert Spermien, das ist ein wahnsinnig komplizierter Prozess, der übrigens auch Wochen bis Monate dauert.
Ah, okay.
Und die wandern dann so nach und nach in den Nebenhoden.
Mhm. Der Nebenhoden, der ist nochmal wo? Der ist nicht neben den Hoden,
doch,
sondern der ist neben den Hoden, aber im Hodensack oder wo ist der?
Genau.
Okay.
Und wenn man dann einen Samenerguss hat, dann gehen die Spermien da raus und wenn er keinen hat, dann wird das auch abgebaut. So, der Nebenhoden ist irgendwann mal voll.
Mhm.
Wenn ein Mann Sex hat oder masturbiert, einen Samenerguss hat, wird der leer und dann muss das erst wieder aufgefüllt werden. Wenn er kurz danach wieder einen Samenerguss hat, wird er nicht die gleiche Anzahl an Spermien da drin haben.
Der Output, der tägliche Output an Spermien aus dem Hoden.
Das ist Professor Stefan Schlatt aus Münster.
Mehr kann der nicht jeden Tag, wenn er unter Volllast läuft.
Also wenn man in Deutschland mit jemandem über Spermien und Spermienkrise sprechen will, dann ruft man immer bei Stefan Schlatt an.
Ja, okay.
Er ist wirklich einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet. Er ist in der Uni Münster am Zentrum für reproduktive Medizin und Andrologie.
Wenn also ein Mann jetzt 20 Mal am Tag sein Ejakulat braucht, indem er es schon abgibt, dann ist der Hoden, der Nebenhoden, eben nur noch halb voll.
Es wird deswegen auch geraten, also gerade kinderwunschmäßig, wenn man weiß, eine Frau ist jetzt irgendwann mal demnächst, hat die einen Eisprung und jetzt kommt dann dieses Wochenende oder dieser Tag, wo man das jetzt angehen will, dass der Mann ein paar Tage vorher enthaltsam ist, ebenso beim Spermiogramm abgeben.
Mhm.
Dass man quasi so die aus den Vollen schöpfen kann. Jetzt muss man aber sagen, beim gesunden Mann, selbst wenn er nur die Hälfte hat oder nur ein Viertel, es reicht trotzdem, ne?
Also einfach viel ejakulieren, das ist nicht ungesund, das sorgt nicht dafür, dass weniger Spermien produziert werden. Die Anzahl produzierter Spermien bleibt gleich, aber es ist dann eben nur noch so und so viel drin im Ejakulat. Das führt mich so ein bisschen zu der Frage, das bedeutet ja, der Zeitpunkt, an dem man sowas auch misst in einer Studie, ist wichtig.
Genau.
Das heißt, man müsste ja darauf geachtet haben bei diesen ganzen Studien, wann haben die Leute, die da Proben abgegeben haben, zum letzten Mal ejakuliert, oder?
Genau, das wird normalerweise gemacht, wenn jemand ein Spermiogramm abgeben wird irgendwo.
Wir sagen allen Männern, wenn sie ein Ejakulat abgeben sollen, was den normalen Parametern entsprechen soll, wartet bitte 3 bis 7 Tage, in denen ihr abstinent bleibt, um dann die Spermien zu analysieren. Und auf diese Art und Weise können wir eigentlich standardisierte Vorgaben machen, um eine gute Ejakulatanalyse zu gewährleisten.
So, das sind die Standards, die es heute gibt. Und es ist so ein bisschen eine Kritik, dass man sagt, ob das wohl früher so eingehalten wurde oder ob das heute so eingehalten wird. Also, ob heute vielleicht den Männern das gesagt wird und die das aber halt einfach nicht machen, weil vielleicht Sex und Pornografie viel verfügbarer ist und wer weiß. Shanna Swan sagt, sie haben das durchaus abgefragt, also sie haben halt in den Studien, die sie wiederum durchsucht haben, geschaut, wurde das den Männern gesagt. Das ist das, was man machen kann.
Mehr als Fragen kann man nicht, ne?
Eben, mehr als Fragen kann man nicht und es wurde in dieser Studie auch berücksichtigt. Ich habe zum Beispiel noch mit Stefan Schlatt gesprochen und er hat eben eingehakt und hat gesagt, wer weiß, ob heute wirklich alle diese Karenzzeit auch einhalten. Ja, er sagt, er hat den Verdacht, dass vielleicht heute die Spermiogramme etwas schlechter sind als damals. Früher sind die Männer, sagt er, vielleicht nur dann irgendwo hingegangen, wenn man wirklich schon großen Leidensdruck hatte, viel durchlaufen hatte. Man hat es wahnsinnig ernst genommen und auf jeden Fall auf diesen ärztlichen Rat mit dieser Karenzzeit gehört. Und sein Verdacht ist, naja, heute Masturbation ist kein Tabuthema mehr. Und vielleicht gibt es da auch einen gewissen Laissez-faire mit dieser Karenzzeit. Und dann, wenn das so wäre, weiß man nicht, aber wenn das so wäre, dann könnte das dazu beitragen, dass die Spermiogramme heute strukturell schlechter sind, dass es eine geringere Spermienanzahl gibt als früher.
Die Veränderung an den Zahlen, die wir sehen in der großen Vergleichsstudie über diese Zeit, die könnte am Verhalten der Probanden liegen. Und gar nicht so sehr daran, wie viel Spermien die wirklich produzieren. Ja, das ist seine These ein bisschen.
Auch er stellt nicht in Frage, dass das erstmal eine gut gemachte Meta-Analyse ist. Auch er stellt nicht in Frage, dass da sich vielleicht gerade irgendwas verändert. Mhm. Also er würde jetzt nicht hingehen und sagen, das ist alles Quatsch und es gibt überhaupt kein Problem. Aber die Frage ist natürlich, wie groß ist dieser Effekt und wie bedrohlich ist dieser Effekt, den wir da sehen? Und wird er sich wirklich fortsetzen oder sind wir jetzt einfach an einem, so einem Punkt angelangt, wo es jetzt einfach bleibt?
Es gibt also schon ein paar Fragezeichen, auch Kritik und eventuell auch ein paar Ungenauigkeiten bei den Daten in der Vergangenheit. Das führt mich zu der Frage, gibt es diese Spermakrise vielleicht gar nicht?
Also selbst wenn die Zahlen alle stimmen und wie gesagt, es gibt Kritik, insbesondere an der Erhebung der Proben früher, ja, inwiefern ist das überhaupt vergleichbar? Und es gibt auch kleinere, aber sehr, sehr gut kontrollierte Studien, wo man keinen Effekt oder sogar gegenteilige Effekte gesehen hat in einzelnen Ländern. Mhm. Es gibt wiederum andere kleine, gut kontrollierte Studien, wo man genau diesen Effekt gesehen hat. Also selbst wenn wir diesen Effekt jetzt einfach mal annehmen und sagen, das ist das Beste, was wir haben, ist natürlich immer noch die Frage, ist das wirklich ein Problem? Also Shanna Swan und ihr Team sehen da ein sehr, sehr großes Problem. Die stellen wirklich die Fruchtbarkeit und das Überleben unserer Spezies in Frage und sagen, wenn das so weitergeht, und bis jetzt haben sie einen relativ linearen Verlauf nach unten gemessen, dann ist ungefähr 2045 Schluss.
2045? Womit? Mit der Fruchtbarkeit?
Ja.
Also sie gehen davon aus, dass wenn dieser Effekt so weitergeht, dass 2045 keine Männer mehr geboren werden, die genug Spermien haben, um ein Kind zu zeugen.
Im Mittel schon.
Das wäre ja super schnell.
Da gibt es weniger Wissenschaftler, die sagen, das gehen sie mit.
Ah, okay.
Also das ist schon ein großes Szenario, was da an die Wand gemalt wird und wo die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon sagen, naja, das wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber also diese Studien haben sehr viel aufgerüttelt und es wirft vielleicht schon auch mal einen Blick an etwas, wo man vielleicht bis jetzt nicht so hingeschaut hat, männliche Fruchtbarkeit. Generell ist die Andrologie, die Wissenschaft von der männlichen Fruchtbarkeit, eine eher junge Disziplin. Und die Studienmacher haben ja ihre Studie ein paar Mal auch aktualisiert und sind da schon immer auf Kritik auch eingegangen, haben zum Beispiel andere Länder noch mit einbezogen, haben auch einzelne Studien vielleicht mal wieder rausgenommen, wo sie gesehen haben, ah, das war dann vielleicht doch nicht so gut, wie die das da gemacht haben, haben ihre statistischen Modelle noch mal geschärft. Letztlich können sie halt nichts daran ändern, also an den Daten von damals aus den 70er, 80er Jahren, wie die damals erhoben wurden. Mhm. Also ob da mal was Falsches gezählt wurde zum Beispiel, irgendeine Verunreinigung. Daran können sie jetzt ja nichts mehr ändern sozusagen. Sie versuchen natürlich so gut wie möglich alle Störgrößen rauszurechnen. Die Studie von Shanna Swan ist halt eine große, große Meta-Analyse. Das heißt, natürlich kann es sein, dass in einzelnen Populationen, in einzelnen Ländern, in Südschweden oder in Nordamerika der Trend ein bisschen anders ist. Vielleicht sogar zum Teil mal gegenläufig, sagt sie dann. Ne? Mhm. Wenn man sie auf diese Kritik anspricht, sagen sie, ja, wir schauen halt das große Ganze an und es kann schon sein, dass es hier und da mal anders ist. Hier und da vielleicht sogar noch schlimmer, hier und da besser. Mhm. Aber was Sie berechnen, sagen Sie halt, ist der globale Trend.
Was mich noch interessieren würde, also du hast ja gesagt, Shanna Swan und ihre Kolleginnen und Kollegen, die befürchten sogar sehr bald, dass viele Männer gar keine Kinder mehr zeugen könnten. Was hat denn eigentlich der Stefan Schlatt gesagt, der ja so der deutsche Experte dafür ist? Wie schätzt er das ein?
Also er ist eigentlich auch einer der Kritiker, der sagt, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Es gibt gerade in den westlichen Ländern in Europa ganz andere Gründe, die die Reproduktion in Anführungsstrichen gefährden, nämlich dass die Leute einfach spät oder auch gar keine Kinder mehr haben wollen. Mhm. Und das ist ja auch ein Trend, den man mittlerweile in vielen Ländern sieht, dass je mehr der Wohlstand wächst, desto mehr halt einfach auch Familien, Frauen sagen können, nee, danke. Mhm. Also es gibt ja auch Berechnungen, dass irgendwann mal demnächst das Wachstum der Erdbevölkerung endet und es auch eher jemand, der das ein bisschen gelassener sieht.
Beate, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Das war unsere 11KM-Folge für die Feiertage. Ab Dienstag sind wir wieder zurück mit neuen Folgen. Wir reisen zum Beispiel gemeinsam ins Baltikum, an die NATO-Ostgrenze bei Kaliningrad. Ein ziemlich gruseliger Ort, der an die Zeit des Kalten Kriegs erinnert. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine 11KM-Folge mehr. Den Arte-Film zur heutigen Folge von Beate Brehm findet ihr in den Shownotes verlinkt, genau wie die 11KM-Folge zu PFAS, dem Umweltgift. Die findet ihr, wie alle unsere Episoden, auch in der ARD-Audiothek. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth-Maria Ostermann und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag wieder. Bis dahin, schöne Feiertage. Tschüss. Ach stopp, noch nicht abschalten. Es kommt ja noch ein Podcast-Tipp für euch. Nach der heutigen Folge wisst ihr ja ganz genau, was ein Spermiogramm ist. Das gibt's für Männer beim Urologen. Mit welchen Beschwerden suchen eigentlich Frauen Rat beim Urologen? Das klären meine Podcast-Kolleginnen von Flexikon im Gespräch mit einer Urologin. Auch diese Folge Flexikon liegt für euch in den Shownotes.
Habt ihr schon mal einen Tatortreiniger gefragt, wie man hartnäckige Flecken rauskriegt, einen Hautarzt gefragt, woran ihr merkt, dass ihr euch einen Tripper gefangen habt oder einen Informatiker um Hilfe gebeten, die Spuren eurer heimlichen Affäre auf dem Handy zu verwischen?
Es gibt ja manchmal so ein bisschen, ja, unangenehme Fragen im Leben. Und damit ihr die nicht stellen müsst, machen wir das für euch. Steffi Banowski und Anne Radatz.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme und viel zu selten gestellte Fragen des Lebens. Die können wir auch nicht beantworten, ganz klar, weil wir haben auch keine Ahnung. Aber wir sprechen mit den Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Unsere Themen gehen von praktischer Lebenshilfe, wie zum Beispiel Angst vorm Zahnarzt oder vorm Heiraten, über skurrile Bereiche wie Körpergerüche oder legale Drogen, bis hin zu deepen Fragen, wie lernt man mit dem Tod umzugehen oder noch deeper, wie bleibe ich locker beim nächsten Frauenarztbesuch.
Wir lösen die Probleme, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr die überhaupt hattet, alle zwei Wochen im Flexikon, natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein, wir freuen uns auf euch. Den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht einfach nach dem Flexikon. Die Transferleistung, die kann man ja wohl von euch erwarten. Davon gehen wir aus.